Ja, genau. Schön sind wir da, der gemütlichen Runde, der familiären Runde. Und so geht es vielleicht auch ein bisschen im Galaterbrief, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen werden. Der Galaterbrief ist so ein kleiner, feiner Brief unter all diesen vielen grossen Briefen, aber es ist ein ganz schöner und besonderer Brief. Genau, wir werden uns ein bisschen mit dem Galaterbrief auseinandersetzen und vor allem mit dem ersten Teil. Und vielleicht habt ihr sogar jetzt eine Ferien, oder vielleicht jetzt noch nicht, sonst würdet ihr vielleicht nicht da hocken, aber vielleicht habt ihr in den nächsten Tagen ein paar Zeit, ein paar Stunden Zeit und, oder ein paar Minuten eigentlich. Es braucht nicht so lange, um den Galaterbrief durchzulesen, aber vielleicht habt ihr Lust, das mal zu machen. Es ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt. Ich würde euch zuerst ein paar Sachen zum Galaterbrief erzählen. Was ist der Galaterbrief? Es ist ein Brief, logischerweise. Und der Paulus schreibt da etwa 20 Jahre nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus, schreibt er den Brief an die Galatier. Oder Galatier. Das sind die Menschen, die dort in der Region Galatien gewohnt haben. Genau, selbst erklärend. Das ist eine Region in der heutigen Türkei. Hat eine Karte mitgebracht. Genau, da sehen wir es ungefähr. Der Stiefel von Italien kennen wir, glaube ich, alle. Dann gehen wir so ein bisschen über, Richtung Türkei. Istanbul war so ein bisschen die Landzunge. Mal schauen, ob ich so ein Ding sage. Ah ja, genau, da haben wir Istanbul. Also da ist, ja, ich weiß gar nicht, bis wo Türkei geht schlussendlich, aber so eine, ja, da unten war dann Israel. Und da ist irgendwo Jerusalem und von da hat sich das Evangelium ausbreitet quasi. Und der Paulus ist von da aus in Norden und hat da auch verschiedene Gemeinden gegründet. Genau, Galatien ist bekannt dafür, dass dort die erste, also es gibt Gerüchte, dass dort, es gibt Gerüchte, dass dort eine gewisse Zeitung ihren Ursprung hat. Das war die Zeitung. Gala. Okay, ist ein schlechter Witz, ich gebe es zu. Aber wir kommen zu einem anderen spannenden Fakt. Und zwar gibt es tatsächlich einen Fußballverein, der ein bisschen etwas mit der Region zu tun hat. Galatasaray Istanbul. Für die, die ein bisschen sich mit Fußball beschäftigen, die wissen, es ist ein recht grosser und auch erfolgreicher Verein. Und es ist tatsächlich so, dass der Name von dem Club von der Region kommt, Galata. Und es gibt so ein bisschen mehrere Thesen, was das für Leute gewesen sind, die dort gewohnt haben. Die eine These ist, dass es gallische Einwanderer gewesen sind, die vermutlich dort 300 vor Christus eingewandert sind. Also man könnte sagen, Asterix und Obelix haben dort gewohnt. Es ist aber eben, es ist eigentlich nur eine These. Und eine andere These sagt, dass dass Galatier oder die Galatas, dass die einfach ein Volk von Hirten gewesen sind, also, oder dass die Region einfach von Hirten genutzt worden ist. Und die hat man dann Galatas genannt, das heißt so viel wie Milchmänner. Genau, also genau, könnt ihr euch entscheiden, was ihr cooler findet. Ob das jetzt Milchbubis sind, die da Fußball spielen oder Asterix und Obelix. Auf jeden Fall. Genau, kommt der Name Galatasaray Istanbul kommt von dem Viertel in Istanbul, wo immer noch nach der Region benannt ist. Also heißt auch Galata und da gibt es dann so einen Turm, der ist glaube ich auch noch recht berühmt. Wenn man in Istanbul ist, kann man dort raufgehen, hat eine schöne Aussicht. Ist auch wirklich so mitten in der Stadt, das Viertel. Und dort sagt man, haben die halt so ein bisschen gewohnt auch, nachdem sie aus der Region sich auch irgendwie so ein bisschen weiter verbreitet haben. Genau. Also wenn ihr mal in Istanbul sind, dann geht auf den Dom. Und der Dom ist auch noch spannend. Der Galaturm, der hat aber auch mit der Zeitung zu tun. Der Galaturm, der ist ein Symbol auch für einerseits Gefangenschaft und für Befreiung. Weil der Dom ist genutzt worden für die Verteidigung von der Stadt. Aber er ist dann auch nach der Eroberung von den Osmanen ist er dann auch als Gefängnis genutzt worden. Also dort haben auch Leute sind dort gefangen genommen gewesen. Und so ein bisschen, das könnt ihr mal so ein bisschen mitnehmen, jetzt in meine Predigt. Der Galaturm oder Galatasaray oder was auch immer. Galatier, Das ist ein Symbol für Gefangenschaft und Befreiung. Genau. Auf jeden Fall kann man sagen, wir haben in der Region, wo der Paulus den Brief anschreibt, haben die Galater gelebt. Ah, Galater, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, nicht Galatia. Und sie haben wahrscheinlich keltischen Ursprung gehabt. Also sind wahrscheinlich aus dem Norden gekommen, aber sie sind relativ hellenistisch gesehen, das heißt, sie haben die griechische Kultur angenommen, die dort überall in der Region auch so ein bisschen vorherrschend war. Also sind keine Christen mit einem jüdischen Ursprung gesehen, sondern vor allem, es hat sicher auch einzelne andere Christen gegeben, die jüdischen Ursprung hatten, aber sie sind vor allem Christen gesehen, die so einen heidnischen Ursprung hatten. Also gewisse ja, heidnische Brüche hatten, aber sicher auch, wie alle Griechen, so ein bisschen die Kultur gelebt haben. Genau, und der Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde oder an die Gemeinde dort. Es sind vielleicht auch verschiedene, es ist einfach der Brief an die Galater. Weil er ein Problem sieht in diesen Gemeinden. Und zwar gibt es eine Gruppe, scheinbar eine Gruppe, die sehr stark aufs Gesetz fokussiert ist. Die sogenannten Judaisten. Und die verwirren die jungen Christen, die jungen Gemeinden, verwirren sie mit gesetzlichen Forderungen. Und darum ist so die Grundmessage vom Galaterbrief, nur durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Nicht aus Gesetzeswerk, nicht weil wir etwas machen, sondern nur wegen dem Glauben an Jesus. Ich möchte mit euch eigentlich auf vor allem den ersten, also das können wir so ein bisschen als Hintergrund mitnehmen, und ich möchte mit euch auf den ersten Teil vom Galaterbrief anschauen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch die Einladung, um noch ein bisschen weiterzulesen. Und zwar schreibt hier der Paulus, diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Nicht Menschen haben mich dazu berufen oder beauftragt, sondern ich bin von Jesus Christus selbst zum Apostel bestimmt worden und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Ich schreibe im Namen aller Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, und grüße die Gemeinden in Galatien. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Genau, das ist der Anfang von diesem Brief und schon hier fällt etwas so ein bisschen markant auf. Wenn man nämlich alle Briefe anschaut, die der Paulus geschrieben hat, dann fällt einem auf, der Paulus liebt Einleitungen, Grußwörter, wie es sich auch so für einen anständigen Brief in dieser Zeit gehört. Und da, das ist eigentlich so jetzt eins der kürzesten Grußwörter, die wir sehen bei diesem Brief. Und an vielen anderen Orten sagt er zuerst noch, ich lobe Gott, dass Gott euch gnädig ist und ich grüße da und jene und ihr seid so toll und ihr seid so gut. Er fährt euch meistens auch mit einer Ermutigung. Er sagt der Gemeinde, hey, was sie gut machen, was toll ist bei ihnen und wie stolz er vielleicht auch ist auf sie. Sogar bei den Korinther, wenn ihr jetzt Korintherbrief lest, die haben ja wirklich massive Probleme gehabt und viel Scheiß gebaut. Und sogar bei denen sagt er, wow, ihr seid so toll und ich finde das so toll an euch. Und es geht wirklich, ich glaube, 2-3 Seiten lang, wo er einfach die Gemeinde lobt und schreibt, was er gut findet und wie dankbar auch Gott ist für sie. Und da irgendwie ist das eigentlich wie so, einfach, das ist der Gruß. Und dann im Vers 6 fängt es dann gerade an mit den Ermahnungen. Da nicht. Also da ist der Gruß eher ein bisschen knapp. Und es ist auch lustig, wenn wir den ganzen Schluss schauen vom Galaterbrief, auch dort tut Paulus gerne also ein bisschen schön irgendwie aufhören. Und bei diesem Brief schreibt er einen eigenhändigen Schluss, einen eigenhändigen Briefschluss. Ich finde, das klingt wie so, er hätte es nochmal richtig selber müssen machen, in die Hand nehmen, das selber Stift in die Hand nehmen oder die Federn und hätte die letzten Worte noch selber müssen schreiben, damit sie auf keinen Fall irgendwie beschönigt werden von einem anderen Schreiber oder umformuliert werden. Also es ist eigentlich normal, dass man, also wenn der Paulus hat irgendeinen Schreiber gehabt, der für ihn den Brief geschrieben hat, aber dort steht dann wirklich so, ich tue wirklich jetzt so ich tue das eigenhändig aufschreiben, was ich jetzt hier euch mitgeben will. Also es ist wie so, man merkt, er ist ein bisschen hässig in mir, oder ein bisschen angespannt zumindest. Und wenn ihr jetzt hier weiterlesen würdet, dann werdet ihr das vielleicht auch merken. Er ist ein bisschen angespannt. Es ist ihm wichtig, dass die Freiheit, dass die nicht in Gefahr kommt. Dass die Freiheit bestehen bleibt. Dass die Christen die Freiheit behalten. Und ich möchte gerade auf einen Satz, der mir so ein bisschen einfach nochmal neu wichtig geworden ist, auf den eingehen. Und zwar der eine Satz, der jetzt blau markiert ist. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Und das ist das, was Würmli auch gesagt hat, oder? Was ist das normale Leben? Für den Paulus ist ganz klar, das normale Leben ist vergänglich, vom Bösen beherrscht. Das ist das Normale, was uns die Welt sagt. Es ist ein Leben müssen. Aber da steht, er hat uns befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser Welt üblich ist. Und ja, du kannst dir die Welt ein bisschen anschauen. Und ich habe das Gefühl, es ist doch schon sehr oft einfach ein Müssen. Also wenn jetzt irgendwie jemand anruft und fragst, hey, hast du Zeit? Dann wird die Person mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ja, ich kann leider nicht, ich muss, pünktlich. Ich bin selber genauso. Ich sage auch immer, ja, ich muss das und ja, ich kann nicht. Ich muss Kinder hüten, ich muss im Gottesdienst Musik machen. Ich muss dies und das vorbereiten. Ich muss beten. Machen vielleicht wenige, oder sage vielleicht wenige so als Ausrede, aber kann sein. Also so vieles ist ein Müssen in dieser Welt und kaum etwas ist ein Dürfen. Das ist das Normale in der Welt, sagt Paulus. Die Welt sagt uns, du musst leisten, du musst dich verbessern, du musst Sachen erledigen, du musst Position beziehen, du musst den Super Bowl schauen, aber auch umgekehrt. Du musst dir mehr Zeit nehmen für dich, du musst achtsam sein, du musst auf die Umwelt achten, du musst kein Fleisch mehr essen, du musst mehr beten. Es ist so ein bisschen ein Kreisen um die Sachen, die man muss. Und es ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, aber es kann sehr unfrei machen. Es kann mich wie gefangen nehmen. Das Leben kann manchmal ein bisschen wie ein Gefängnis sein. Es kann mich belasten, es kann mich unglaublich stressen und es kann mich richtig fertig machen. Und der Paulus schlägt hier vor, hey, schau, der Jesus, der hat dich doch befreit. Er hat dich davon befreit, so leben zu müssen, wie es die Welt dir sagt. Und vielleicht bist du gerade am Anschlag, vielleicht bist du unter Leistungsdruck, du bist in der Arbeit am Abschließen, du hast eine wichtige Deadline zum Einhalten. Ich will jetzt nicht sagen, okay, chill ein bisschen, aber ich will dir sagen, hey, gibst du diesem Projekt, dieser Arbeit, dieser Prüfung die Macht, dich gefangen zu nehmen? Hängst du die Wert, deine Identität an die Sache? Oder du bist vielleicht auch mit dir selber am Kämpfen. Da gibt es innere Kämpfe mit dir, wo du hast. Vielleicht sündiges Verhalten, wo dich immer wieder einholt, dich einnimmt. Und du sagst dir, ich muss besser werden, ich muss mich beherrschen, ich muss heiliger leben. Und auch dir möchte ich nicht sagen, ja, chill ein bisschen, sündige ein bisschen. Nein, ich will sagen, ist da eine Stimme, die dich gefangen nimmt, eine Stimme, die dich fertig macht und anbezieht? Hängst du deinen Wert, deine Identität an den Lebensstil, an so ein optimiertes Leben? Und ich will dir sagen, lass die Gesetzlichkeit sein, die dich gefangen nimmt. Lass ab von diesen Stimmen, die dich fertig machen und mach dir bewusst, ich bin frei in Jesus Christus. Und die Freiheit, die hilft mir auch zu scheitern. Die Freiheit hilft mir, Sachen locker zu sehen. Die Freiheit hilft mir auch, aber auch ernsthafter dran zu bleiben. Sachen bewusster zu machen, weil ich frei bin, weil ich niemandem genügen muss, weil ich niemandem gefallen muss, sondern weil ich einfach Kind von Gott sein darf. Und ich glaube auch wirklich so, das ist eine Predigt für nicht alle, vielleicht unter uns. Ich glaube, es gibt auch viele unter uns, die vielleicht eher einen Kick in Arsch brauchen, die vielleicht brauchen, dass man ihnen sagt, hey, komm, mach mal. Es gibt vielleicht ein paar unter uns, die eher brauchen, dass man sagt, hey, positionier dich, setz dich ein, mach das, bleib da dran. Und auch die Aussagen finden wir in der Bibel, auch das ist wie ein Evangelium. Aber ich glaube, die Predigt ist für Personen, die nicht frei sind, die stets einen Druck empfinden, die am Kämpfen sind mit Unfreiheiten. Und ja, wenn wir ehrlich sind, tut es uns doch irgendwo alle wahrscheinlich herausfordern. Und ich möchte nochmal ganz bewusst den Vers 4 anschauen, und zwar in einer anderen Übersetzung, die ein bisschen näher am Urtext ist. Da steht: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich finde das ein mega starkes Wort, damit er uns herausreißt. Es ist Gott, der uns rausreißt aus aller Unfreiheit, aus aller Gefangenschaft. Es ist Gott, der den nimmt und rausreißt aus dieser normalen Welt, die sagt, du musst. Und berissen, da ist ein bisschen Gewalt im Spiel. Da ist etwas, was mich vielleicht auch zurückhaltet. Und die Welt, die hält mich vielleicht manchmal auch zurück. Und es ist so ein bisschen ein Kampf. Aber ich glaube, nur Gott kann den gewinnen. Und du selber machst eigentlich in dieser Stelle gar nichts. Außer dass du zulässt, dass Gott dich rausreißt. Oder du kannst sagen, du entziehst dich dem und sagst, nö, ich will mich eigentlich nicht rausreißen lassen, ist eigentlich noch gemütlich da. Und ich denke, dass es einen Moment gibt, wo wir uns ganz bewusst und ganz ehrlich und authentisch Gott hingeben sollen. Und vielleicht ist heute oben der Moment, wo du sagst, hey, da bin ich, gefangen von Leistungsdruck, gefangen von der Meinung von anderen, gefangen von Noten, Bewertungen, von Sachen, die meine Leistung beurteilen, die mich definieren, die mir eine falsche Identität geben. Da bin ich, gefangen von Sünde, gefangen von Sachen in meinem Leben, die zerstörerisch wirken, die mich abziehen, die mich wegziehen von dieser Freiheit in Jesus. Also da bin ich, gefangen von Unlust, gefangen von Motivationslosigkeit, gefangen von Sucht, gefangen von Sachen, die ich machen muss, aber mir vielleicht nur den schnellen Kick geben. Gefangen von Gamen, von Social Media, gefangen von Sex, gefangen von Alkohol, gefangen von Kalorienzählen. Da bin ich gefangen von schwierigen Beziehungen, gefangen von Schmerzen und Verletzungen, gefangen von Wut, gefangen von Unrecht, das mir angetan worden ist, gefangen von Hunger nach Macht, gefangen von Hunger nach Geld, gefangen nach Hunger nach Anerkennung, Hunger nach Liebe. Da bin ich gefangen. Wir haben vorhin gesungen, I'm not enough unless you come. Und ich glaube, manchmal gibt es so einen Moment, wo wir uns ganz bewusst hingehen und sagen, hey, da bin ich. Ich bin gefangen. Riss mich aus dem raus. Riss mich aus dieser Gegenwart, aus dieser Welt, die mich gefangen nimmt. Vielleicht haben sie das mal gemacht, mal irgendwo im Garten einen Baum oder so einen Strauch rausgerissen. Das ist etwas, wo viel Kraft braucht. Und es ist manchmal auch etwas, wo ein bisschen ein Loch hinterlässt, wo schmerzhaft ist. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, hier und heute oder vielleicht auch in der nächsten Woche, Sachen an Gott anzulegen, die selber ihm hinzugeben. Weil ich glaube, er möchte rausreißen aus dem Strudel rein in die Freiheit. Und ich möchte mit einer Kindergeschichte enden. Das ist eine Kindergeschichte, die ich ihm gefühlt tausendmal erzählt habe. Das ist eine Zeit lang mit ihr seine Lieblingsgeschichte gewesen. Und ich finde, die bringt es noch schön auf den Punkt, was ich eigentlich sagen wollte. es ist mal ein Vogel gesehen. Und der Vogel, der ist Feuervogel genannt worden, weil er so schön orange und rot war. Und der Vogel hat die Sonne geliebt. Er hat es geliebt, im schönen Wetter zu spielen. Aber wenn es geregnet hat, dann ist ihm ganz unwohl geworden und hat überhaupt keine Freude gehabt. Es hat ihn traurig gemacht, es hat ihn angeschissen und hat sich gefragt, wieso? Wieso gibt es nicht nur Sonne den ganzen Tag? Wieso gibt es nicht nur Sonne? Wieso gibt es auch Regen? Und er ist zu Mami gegangen und sagt, wieso Mami? Und die Mami hat gesagt, warte nur mal ab, ich zeige dir etwas. Und dann eines Tages ist ein großer Sturm gekommen mit Regen, Blitz und Donner. Und dann hat die Mami zum kleinen Feuervogel gesagt, Mami Vogel zum kleinen Feuervogel, hat sie gesagt, jetzt gehst du, fliegst du durch den Sturm durch. Und der kleine Feuervogel, oh, jetzt ist es abgestürzt. Oh nein. Und der kleine Feuervogel ist, musst du mir glaube helfen, wie es geht denn. Ah, jetzt. Der kleine Feuervogel ist durch den Sturm durchgeflogen und es hat gestürmt, es hat gewindet, es hat geregnet, es hat geblitzt und donnert und hat auch schon aufgegeben. Und dann plötzlich ist er durch die Wolkendecke durchgebrochen und er hat die Sonne wieder gesehen. Und in dem Moment hat er gemerkt, hinter jedem Sturm, hinter jedem Regen, da scheint die Sonne und die scheint immer. Die scheint nicht einfach nur an schönen Tagen, sondern sie scheint immer. Und so ist auch Gottes Liebe. Genau. Und dann hat er können auch den Regen genießen. Und so ist auch Gottes Liebe in dieser Geschichte. Es ist wie etwas, was immer da ist, auch in den Stürmen, im Regen von unserem Leben. Und das ist, was ich euch ermutigen will. Ich glaube, wir brauchen immer wieder so einen Moment, wo uns Gott durch den Sturm durchzieht. Durch den das Regenwetter von unserem Leben, das uns rauszieht, dass wir wieder den Himmel sehen, dass wir wieder die Sonne sehen. Und das heisst nicht, dass die Regen, Stürme und schwierige Sachen vorbei sind, die kommen immer wieder. Aber Freiheit heisst, dass wir uns bewusst sind, hey, da oben ist auch noch die Sonne, da oben ist auch noch Gott. Da ist der Gott, der mich immer wieder rausreißt aus dem Ganzen. Und manchmal brauchen wir eben die Momente, wo wir uns daran erinnern, wo wir so durchgerissen werden, wo wir so durch so Stürme durch müssen, um uns wieder daran erinnern, dass Gott da oben ist. Und da möchte ich dich ermutigen, Sachen Gott anzulegen und dir ihm hinzugeben, dass er dich rausreißen kann aus einer Situation in deinem Leben, wo du gerade am Kämpfen bist. Wo du gerade das Gefühl hast, da ist ein Sturm, da ist Regen, da ist keine Sonne mehr. Genau. Und wir werden jetzt eine Worship-Zeit haben. Ich tue nachher noch beten zum Abschluss. Und während der Worship-Zeit werden Lena und Iris da hinten sein für euch und die werden für euch beten. Genau, wir sind nicht so viele, ihr könnt alle gehen. genau, und es gibt auch noch das Kreuz dort hinten irgendwo. Es gibt noch das Kreuz, wo man kann auch vielleicht nochmal etwas bewusst vom Kreuz ablegen kann. Sich bewusst auch nochmal Jesus hingeben. Es gibt auch noch den Kreativtisch, wo man auch nochmal irgendetwas vielleicht aufschreiben darf, was einem wichtig geworden ist. Und ich würde euch wirklich ermutigen, die Zeit zu nutzen, um nochmal überlegen, hey, was würde ich wirklich mitnehmen in die nächste Woche? Wo würde ich vielleicht auch etwas wirklich ganz bewusst loslassen? Wo würde ich, dass Gott mich rausreißt aus dem? Und genau, ich bete noch. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du die Sonne bist in unserem Leben, die eigentlich immer da ist. Aber manchmal sehen wir die nicht. Und manchmal ist es schwierig, irgendwie so, ja, daran zu glauben, dass die Sonne da ist und dass auch wieder schönes Wetter kommt. Und ja, Jesus, du möchtest uns rausreißen aus dem, was die Welt uns sagt. Und Jesus, du siehst die Sachen, die Stimmen, die uns sagen, du musst das, du musst jenes. Du siehst die Sucht, die Sünde, die Schmerzen, all das, was uns gefangen nimmt, wo wir unfrei sind, wo wir nicht die Sonne sehen, sondern einfach nur Regen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Sachen loszulassen. Uns dir hinzugeben. Weil du bist der, was in Ordnung bringt. Du bist der, der uns rausreißt. Das sind nicht wir selber. Wir können es gar nicht. Du bist der, der uns rausreißt und in die Freiheit führt. Und das möchten wir erleben, immer wieder. Und so bitte ich dich für jeden, der da ist, dass du jeden Einzelnen irgendwo rausreißt. Aus einer Unfreiheit, aus einer Gefangenschaft. Und vielleicht sind die Wurzeln schon recht tief, die uns festhalten. Und dann braucht es vielleicht auch einen längeren Prozess. Aber du bist da, Jesus. Und du bist die Sonne, die immer scheint. Du bist die Kraft, die uns immer wieder durch den Sturm durchzieht. Und so bitte ich dich einfach für jeden Einzelnen, dass du uns zeigst, wo wir Sachen können, einfach bewusst dir hingeben. Schenkt uns die Freiheit, lasst uns die Freiheit wieder sehen. Amen.